Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie. Das hat Olaf Scholz vor vielen Jahren mal gesagt. Und dieses Zitat hat er sich ordentlich um die Ohren hauen lassen müssen in den letzten Tagen, der wohl künftige Kanzler dieses Landes, weil sich viele gefragt haben, ja, wo ist sie denn bitte, diese Führung, die wir jetzt so dringend gebrauchen könnten in der Corona-Politik? Ob Olaf Scholz geliefert hat, vor allem ob er ausreichend geliefert hat, darüber kann man streiten, aber bevor wir das tun, erstmal die Info, was gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten geliefert werden soll, nämlich 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Das ist eine Verdopplung des bisherigen Tempos. Und darüber hinaus hat er sich zum Impfen geäußert in verschiedenen Interviews, unter anderem im Heute-Journal.
Und dann haben wir natürlich auch die beiden großen weiteren Maßnahmen auf den Weg gebracht, die jetzt wichtig sind. Zum Beispiel, dass es in Einrichtungen, wo viele Schützenswerte sind, in alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser für alle Beschäftigten eine Impfverpflichtung geben wird. Und wir bringen jetzt auch noch auf den Weg, dass der Deutsche Bundestag eine über Gesetzentwürfe abstimmt, die eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen.
Ja. Das bin nicht ich, der Herrn Scholz da schon ins Wort fällt, sondern Christian Sievers im Heute-Journal gestern Abend im Interview. Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post, ist mein Gast heute. Es gibt ein Wort, das schon die Runde macht, trendet bei Twitter, aber findet sich auch in manchen Kommentaren, zum Beispiel in der Bild-Zeitung. Und das Wort heißt Wortbruch, denn das Versprechen war ein anderes.
Ja, aber Scholz ist auch ehrlich gesagt nicht der einzige Umfaller. Das geht ja quer durch alle Parteien. Also selbst Christian Lindner von der FDP hält ja jetzt eine allgemeine Impfpflicht als Ultima Ratio auch für möglich. Sagt sie, die dürfe man nicht ausschließen. Also alle zusammen, würde ich sagen, machen da schon eine Art Wortbruch. Ich finde aber, man muss auch bei Zuspitzungen von Lagen es Politikern zubilligen, dass sie ihre Meinung auch ändern können. Und sie dürfen halt künftig in dieser Pandemie, das lernen wir daraus, auch nichts mehr ausschließen. Also Ausschließeritis ist nicht angesagt in dieser Pandemie.
Ich denke, was man wirklich der Politik, wenn man das jetzt mal so allgemein sagen darf, aber ich glaube, an der Stelle darf man das sagen, weil ja auch die Politik wirklich unisono am Anfang des Jahres gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben, dass man diese Lerneffekte auch nicht zu schnell mit so Etiketten wie Wortbruch oder Umfallerei versehen sollte, sondern eben auch als Lernprozess. Die Frage ist ja, ich habe jetzt die eine Kritik geäußert, es gibt ja auch andere Kritik, die geht eher in die Richtung, und ich habe es angedeutet mit meinen ersten Worten, naja, das ist jetzt aber auch so ein bisschen Führung nur. Also es könnte eigentlich auch ein bisschen mehr sein, was Olaf Scholz, der designierte Kanzler, da gerade leisten müsste. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich würde auch sagen, das war jetzt gestern der späteste Zeitpunkt, wo er sich noch zu Wort melden konnte, ohne jetzt Gesicht zu verlieren. Also wir haben wirklich alle darauf gewartet, dass der künftige Kanzler sich mal endlich meldet. Das war wirklich, während der Koalitionsverhandlungen war ja auch schon großes Schweigen. Und dann eben nach der Vorlage des Koalitionsvertrags, spätestens da, hätte man eigentlich erwartet, dass er jetzt mal auftritt. Und auch das hat er nicht gemacht. Und da war eigentlich jetzt gestern Abend höchste Eisenbahn, ehrlich gesagt. Und sie hatten natürlich einen Grund, sie wollten dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Und das war sicherlich auch ganz klug, weil wenn das in eine andere Richtung gegangen wäre, dann wäre der Handlungsspielraum jetzt wahrscheinlich sehr viel geringer gewesen für die Politik.
Wie bewerten Sie denn den Weg, der da beschritten werden soll in dieser Frage der allgemeinen Impfpflicht? Olaf Scholz hat das ja angekündigt, dass es im Bundestag eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten geben soll. Also soll heißen, wir haben das ja bei bestimmten Debatten schon erlebt, zuletzt bei der Ehe für alle, dass es eben keinen Fraktionszwang gibt, sondern wirklich jeder einzelne Abgeordnete entscheiden kann, wie er es nach seinem Gewissen für richtig hält. Wir haben das heute Morgen in der Redaktionskonferenz diskutiert und da wurde das von vielen als Führungsschwäche ausgelegt. Ich hingegen finde das eigentlich einen sehr guten Weg, gerade angesichts der Vorgeschichte, die wir angesprochen haben. Also, dass es eben eigentlich das Versprechen gab, das wird es nicht geben, dass wir das doch dann am besten offen im großen Rund des Parlaments diskutieren über so einen Weg.
Also ich sehe das auch nicht als Führungsschwäche, sondern eigentlich eher als Stärke, weil man muss schon sehr selbstbewusst sein, wenn man glaubt, dass man dann eben auch die notwendige Mehrheit im Bundestag bekommt. Weil wenn er sie nicht bekommen würde, das wäre ja wirklich die maximale Klatsche gleich zum Start der neuen Regierung. Dann ist ja sogar die Frage, steht überhaupt diese Ampelkoalition, wenn jetzt zum Beispiel die Ampel keine eigene Mehrheit da zustande bringen würde?
Aber das würden Sie schon sagen, die Ampel müsste da eine eigene Mehrheit zustande
bringen?
Finde
ich schon, ja, finde ich schon. Also ich finde, zumindest wird das einige Kommentare nach sich ziehen, wenn zum Beispiel die FDP da total ausscheren würde. Dann würde man ja sehen, da ist ein Riesenkonflikt in dieser Koalition, der einfach nur überdeckt ist. Ich glaube aber, dass sehr viele Abgeordnete wahrscheinlich dafür stimmen würden, weil die öffentliche Meinung sich ja auch da komplett gedreht hat. Und eine Impfpflicht ist jetzt kein Impfzwang, sondern es geht halt darum, dass man das Nicht-Impfen sanktioniert. Und es kann eben einfach nicht sein, dass eine Minderheit der Ungeimpften die Mehrheit der Geimpften weiterhin so vor sich hertreibt und eben unser aller Leben gefährdet, beziehungsweise auch unsere Freiheiten dauerhaft einschränkt.
Wobei sich ja jetzt natürlich dann wirklich sehr praktische Fragen stellen. Also wenn wir diese Impfpflicht, die allgemeine, wirklich bekommen, zum, sagen wir mal, Februar oder März, dann müsste natürlich der Staat auch sicherstellen, dass man geimpft werden kann. Und da sind, glaube ich, Zweifel berechtigt, oder?
Ja, aber die erste Stufe muss er jetzt ja schon mal sich da bewähren, der Staat, mit diesen 30 Millionen bis Weihnachten. Also das ist ja nun auch schon mal unheimlich ehrgeizig, das zu schaffen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man dann hinterher auch das andere schaffen wird. Ne?
Es ist interessant. Also bei mir führt das auch dazu in der Einschätzung, dass dieser Olaf Scholz da wirklich gerade Führung zeigt. Also ich musste mich an Gerhard Schröder erinnern, ganz andere Zeit, aber der am Anfang seiner ersten Amtszeit gesagt hat, wenn ich nicht schaffe, die Arbeitslosigkeit deutlich zu senken, habe ich es nicht verdient, wiedergewählt zu werden. Langer Zeitraum, 4 Jahre, er hat es nicht geschafft, wurde trotzdem wiedergewählt. Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Olaf Scholz setzt sich jetzt im Prinzip schon eine 4 bis 5 Wochen Marke. Wenn er das nicht schafft bis Weihnachten, das ist ja ein Schaden, den kann er eigentlich nicht wieder gut machen.
Ja, wobei wir das vielleicht, also das würde ich mit dieser Arbeitslosigkeit, mit dem Versprechen nicht so auf eine Ebene stellen, weil wir, glaube ich, als Bevölkerung schon die Erfahrung gemacht haben, dass solche Ziele eben auch öfter mal nicht eingehalten werden. Und wenn es dann irgendwie Ende Januar ist oder so, dann wird, glaube ich, Olaf Scholz das auch noch überleben. Aber es ist tatsächlich eine sehr markige Ansage. Und ich frage mich zum Beispiel, da gibt es ja solche Details auch, wie zum Beispiel diesen Verfall des Impfstatus, wie wir das technisch, wie das eigentlich laufen soll. Also bedeutet das jetzt, wir haben ja alle die Impfzertifikate auf unseren Handys. Wie sollen die denn jetzt verfallen? Also,
ich meine, gut, da ist natürlich das Datum vermerkt. Da müssten dann bei allen Institutionen, in die man so hineingeht, sei es das Kino, sei es das Restaurant, die Leute dann eben wirklich im Prinzip den Jahreskalender daneben haben und sagen, ups, Juli reicht leider nicht mehr. Aber,
stimmt.
Aber Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Also erster Punkt, die Frage, haben wir genug Impfstoff und haben wir genug Infrastruktur, wirklich dann auch alle zu impfen? Zweite Frage, haben wir überhaupt so viel Kenntnis über unsere Bevölkerung, wer überhaupt in diesem Land lebt und geimpft wurde? Also Statistiken, Daten, um das nachverfolgen zu können? Ich fürchte nicht.
Ja, also es wird jedenfalls eine Riesenkraftanstrengung und wir kennen ja aus dem privaten Umfeld die ganzen Geschichten, wie Leute Schwierigkeiten haben, jetzt eine Boosterimpfung zu bekommen. Also da muss man ja schon auch richtig dahinter sein oder man steht 6 Stunden an der Elbphilharmonie in Hamburg an oder so. Also da muss sich jetzt wirklich massiv, müssen sich da die Dinge verbessern und ja, hilfreich ist, dass zum Beispiel Apotheker künftig auch impfen können oder auch Zahnärzte. Vielleicht bringt das den Schwung.
Glauben Sie denn, dass diese Regierung das schafft, also anders schaffen kann als die bisherige? Weil dahinter steckt ja auch letztendlich die Frage, warum hat es die bisherige nicht geschafft? War das dann letztendlich einfach Unvermögen?
Nein, also ich sehe da ehrlich gesagt erstmal qualitativ keinen Unterschied zwischen den beiden Regierungen oder den Voraussetzungen, die beide haben. Eher im Gegenteil, eine neue Regierung muss sich ja mit den ganzen Gegebenheiten erst klarkommen. Und wir haben ja noch nicht mal einen neuen Gesundheitsminister, der ganz oben steht. Also ich sehe eigentlich eher mehr Probleme jetzt zum Start der neuen Regierung als bei der alten.